Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo, Johannes Strate, der jetzt ganz schnell noch seine 30 Millionen Euro Uhr vom Arm nimmt, damit die Diamanten nicht klappern.
Ja genau, die klappern einfach so rum, diese ganzen Diamanten. Man weiß einfach nicht wohin. Es geht mir wie dir, aber du hast deine noch im Arm.
Ich habe meine noch am Arm, also wenn es klappert, bin ich und nicht Johannes. Vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen, die Stimme, die kenne ich irgendwoher von diesem Johannes. Du bist Sänger von der Band Revolverheld, kennt man vielleicht, wenn man, so wie ich, beim Radio lange gearbeitet hat. Und ich finde, man kann auch sagen, dass du Verbrechen von nebenan Ultra bist.
Bin ich, ja.
Sehr schön. Total. Du kannst ja vielleicht mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das eigentlich eine ganz lustige Geschichte ist.
Also wir haben uns offensichtlich vor sehr langer Zeit kennengelernt.
Vor vielen, vielen Jahren.
Vor vielen, vielen Jahren, weil du mit uns ein Interview für Radio Gütersloh oder was war es, gemacht hast.
Das ist ja noch länger her.
Aber als wir uns kennengelernt, also ich habe dir eine Fanmail geschrieben. Ja. Das kann man sagen. Ich habe dir auf, also Mails schreibt man ja nicht mehr. Ich habe dir auf den sozialen Medien habe ich dir geschrieben, dass ich ein Fan von dem Podcast bin. Und dann hast du gesagt, da schließt sich ein Kreis.
Richtig.
Denn ich habe dich schon mal interviewt, ein paar Mal.
Na, einmal nur.
Einmal.
Also es ist ja so, ich habe ja vorher lange beim Radio gearbeitet und da kommt man ja an Revolverheld gar nicht so sehr vorbei. Weil die Lokalradios, für die ich gearbeitet habe, die bestehen ja schon so aus 70% aus Revolverheld. Also du bist schon länger
das
Teil.
Das war mal so, ja.
Ja, du bist schon länger Teil meines Berufslebens
als andersrum.
Ja. Und dann habe ich auch in einem anderen Podcast erzählt, wo wir beide zusammen warst, wo du mich nämlich eingeladen hast, war ich auch schon mal fast auf einem Konzert von euch.
Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, ich hatte dich bei Zuckerbrot und Kneipe bei meinem Papa-Podcast, wo wir dann aber alles andere, Papa-Themen waren es nicht, sondern eher Jugendsünden.
Es waren eher Jugendsünden. Sehr, sehr spannende Folge. Falls ihr sie nicht kennt, hört sehr gerne rein. Und da habe ich auch schon erzählt, dass wir mal einen Sendergeburtstag, glaube ich, hatten.
Ja.
Da war Revolverheld Stargast. Und wir fingen an, uns nachmittags zu betrinken. Beim Radio gibt es sehr viele Gründe, sich zu betrinken. Und dann sollte irgendwie 18 Uhr Revolverheld spielen.
18 Uhr? Was ist denn das für eine Uhrzeit?
War so ein Sonntag.
Vielleicht ist das auch das Problem.
Das war, glaube ich, das Problem.
Ich
im Gerd-Weber-Stadion hieß es damals noch, in Halle-Westfalen.
Ja.
Und ich hatte dann die Wahl zwischen weitertrinken und Revolverheld.
Ja, und das habe ich ja damals schon gesagt. Das ist die beste Entschuldigung. Also wenn du jetzt gesagt hättest, und ich bin dann zur Nebenbühne zu Helene Fischer gegangen, dann wäre ich jetzt ein bisschen traurig gewesen. Mhm. Hättest du wahrscheinlich damals sogar gemacht. Aber die gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht.
Das ist schon lange her, ja.
Aber dass du dich für den Alkohol entschieden hast, das finde ich völlig in Ordnung.
Ja, ich auch. Aber ich habe es mittlerweile nachgeholt.
Zweimal also schon sogar.
Genau, richtig.
Naja.
Also kann man machen. Das ist ein ostwestfälisches Kompliment, kann man machen. Ja. Nein, ihr seid echt eine richtig geile Band. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen die Gäste so ein bisschen einschamponieren.
Vielen Dank, das ist sehr nett von dir.
Sehr, sehr gerne. Und ja, du hast dich ja selbst beworben praktisch für diesen Podcast.
Ich habe gesagt, Digga, wann lädst du mich denn endlich mal ein?
So war es.
Ja.
Es war ungefähr genau so, ja. In diesem Tonfall war es. Und jetzt ist es soweit. Und wir sprechen einen Fall aus deiner Heimat, weil du bist ja Bremer oder Bremer Umland, glaube ich. Ne?
Niedersachsen geboren, so wie du. Und du bist in Niedersachsen geboren.
Nordrhein-Westfalen.
Entschuldigung, ich dachte, du warst ein bisschen nördlicher. Aber jetzt,
Kreis Gütersloh ist an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Das ist ganz falsch.
Dann bist du nicht einer von uns.
Nee.
Ich bin im Bremer Umland groß geworden, Bremen-Nord die Ecke. Mhm. Und bin dann irgendwann nach Bremen reingezogen natürlich. Also warum auch, alles andere wäre ja Quatsch gewesen. Und bin dann aber von einem Hamburger Schlagzeuger angesprochen worden. dass ich jetzt mal hier in der Band singen soll. Und das ist 20 Jahre her, habe ich ja gesagt und dann bin ich nach Hamburg gezogen irgendwann.
Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Und genau um diese Stadt, nämlich um Bremen geht es. Wir sprechen heute über einen Fall, der der Bremer Polizei 40 Jahre lang Rätsel aufgegeben hat. Inhaltswarnung: in dieser Folge geht es um Mord und sexuellen Missbrauch an einer jungen Frau. Solltet ihr auf diese Themen empfindlich reagieren, könnt ihr die Folge überspringen. Einige Namen habe ich geändert. Johannes, bist du bereit?
Ja, absolut.
Sehr gut. Dann starten wir in den Fall. Der 1. Mai 1971 ist ein kühler, sonniger Frühlingstag in Bremen. Hier im nördlichen Stadtteil Fegesack, wo der Fluss Lesum in die Weser mündet, liegt das Viertel Aumund-Hammersbeck. Anfang der 70er Jahre leben hier viele Familien etwas abseits vom Trubel der Innenstadt. Auch die 17-jährige Carmen wohnt hier als mittleres von drei Kindern bei ihren Eltern Lydia und Gerhard Kamper. Carmen ist ein typischer Teenager. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Schuhverkäuferin. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihren Freundinnen in der Stadt und am Wochenende geht sie gerne feiern. Erst vor kurzem hat sie sich von ihrem Freund getrennt und genießt jetzt ihr Single-Leben. Auch an diesem Samstagabend will Carmen mit ihren Freundinnen feiern gehen ins Miramichi, eine Disco im Bremer Stadtteil Oslepshausen, damals ziemlich angesagt bei der Bremer Jugend. Kurz vor 19 Uhr macht Carmen sich für den Abend fertig. Die 17-Jährige entscheidet sich für schwarze Shorts, hohe Strümpfe und eine helle, gemusterte Bluse. Da sie mit ihren 1,60 Meter eher klein ist, zieht sie sich dunkle Lederpumps mit einem kleinen Absatz an. Als sie wenig später das Haus ihrer Familie verlässt, fallen ihre rotbraunen Haare locker in ihr schmales Gesicht. Wie immer nimmt Carmen den Zug von Fegesack nach Oslepshausen. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Vom Bahnhof aus sind es nur ein paar Minuten zu Fuß bis zum Miramichi in der Heerstraße. Um kurz vor acht an diesem Abend treffen sich die 17-Jährige und ihre Mädels vor dem Club, der in einem sonst eher ruhigen Wohn- und Gewerbegebiet liegt. Trotz der frühen Uhrzeit ist im Miramichi schon einiges los. Carmen und ihre Freundin genießen den Abend, trinken ein paar Gläser, rauchen und tanzen. Pünktlich um kurz nach 23 Uhr verabschiedet sich Carmen dann von ihren Freundinnen. Sie hat ihren Eltern versprochen, um spätestens Mitternacht zu Hause zu sein. Ihre Freundinnen können noch etwas länger bleiben, weil sie in der Nähe der Disco wohnen und zu Fuß nach Hause laufen können. Aber Carmen muss den letzten Zug in Richtung Bremen-Nord um 23.26 Uhr bekommen, wenn sie pünktlich zu Hause sein will. Also lässt die 17-Jährige die glitzernden Lichter und die laute Musik des Clubs hinter sich und tritt in die frische Samstagnacht. Carmen ahnt nicht, dass sie niemals zu Hause ankommen wird.
Ja. Klingt nicht gut. Aber ich kenne einige dieser Ecken, muss ich sagen.
Also, wirklich?
Ja, Oslepshausen, muss man sagen, ist jetzt ein Viertel. Da ist in Bremen eigentlich, würde man eher sagen, der Hund begraben. Da ist nicht viel los, jetzt kein cooles Viertel. Also die fährt nicht in die Stadt rein. Ne? Ja. Bei uns heißt das Viertel in Bremen ja Viertel.
Ja, das stimmt.
Wir halten das einfach. Oder wenn sie da am Hauptbahnhof aussteigt oder sowas, da ist auch durchaus eine Partymeile. 1971 war natürlich wahrscheinlich noch vieles anders. Ich bin eher in 90er- und Nullerjahren da unterwegs gewesen. Miramichi, noch nie von gehört.
Gibt es auch schon lange nicht mehr. Es war gar nicht so einfach bei der Recherche rauszufinden, wo das genau lag. Und das, wenn du es dir heute anguckst, ist wirklich so, da sind dann Arztpraxen in der Nähe. Ja. Also es ist jetzt nicht so das Ausgiehviertel von heute. Aber ja, ich glaube, das war ja auch noch ein bisschen die Zeit, wo es wirklich viel mehr von diesen kleinen Landdiskos gab.
Genau, ne? Das kenne ich eben auch. Ich bin in Bremen-Nord, Osterholz-Scharmbeck und so gewesen. Das sagt jetzt niemandem was außer den Bremern. Und was ich genau kenne, ist dieses, ich muss jetzt los, weil jetzt fährt der letzte Bus.
Ja.
Weil mein Bus zu mir nach Hause fuhr von Bremen 50 Minuten.
Oh.
So. Und das haben natürlich so diese Umländer oder Bremen und umzu, haben wir immer gesagt. Diese Busse waren rappelvoll. Ne? Also alle sind in die Stadt reingefahren. In New York sagt man Bridges and Tunnels. Bei uns waren es einfach die Busse. Deswegen ja, also die Szene kann ich mir total gut vorstellen. Aber natürlich tragisch, dass sie nicht zu Hause ankommt.
Ja, so viel haben wir ja schon verraten. Also wie du schon gerade gesagt hast, es ist jetzt nicht so Hotspot, diese Umgebung. Also die Straßen in Bremen-Oslepshausen sind um diese Zeit fast menschenleer. leer. Nur aus ein paar kleinen Kneipen am Bahnhof scheint noch etwas Licht. Einige wenige Leute laufen eilig in das Bahnhofsgebäude, um noch den letzten Zug zu erwischen. Die Uhr am Giebel des roten Backsteingebäudes zeigt 23.26 Uhr an, als der Zug Nummer 4498 Richtung Bremen-Nord in den Bahnhof einfährt. In einem der Waggons sitzt der junge Druckereimitarbeiter Willi Behrens am Fenster und schaut in die Nacht, als der Zug am Gleis hält, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Durch das Fenster sieht der 18-Jährige einen Mann und eine junge Frau, die sich an dem spärlich beleuchteten Bahndamm gegenüberstehen. Zuerst wirkt die Situation ganz normal, doch das ändert sich in Sekunden. Der Mann reißt die Frau plötzlich zu Boden. Willi reagiert sofort und öffnet das Zugfenster. Noch bevor der Druckereiarbeiter überhaupt versteht, was da gerade vor seinen Augen passiert, hört er die junge Frau schreien. Bitte nicht, bitte nicht. Doch in dieser Sekunde setzt sich der Zug, in dem Willi Behrens sitzt, auch schon in Bewegung. Und er kann gerade noch sehen, wie der Angreifer auf dem Bahndamm sein Gesicht in der Dunkelheit verbirgt. Behrens ruft den Schaffner und überlegt noch kurz, die Notbremse zu ziehen. Doch da ist Zug 4498 schon längst weitergerauscht und hat die Frau und ihren Angreifer in der Nacht zurückgelassen. Ungefähr zur selben Zeit, um 23.27 Uhr, geht bei der Polizei Bremen ein Notruf ein. Eine Anwohnerin aus der Nähe des Bahnhofs informiert die Beamten über die deutlich hörbaren Hilfeschreie einer Frau. Kurz darauf meldet sich auch Willi Behrens per Telefon bei den Beamten.
Aber ich meine, 1971 gab es keine Handys, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe.
Richtig.
Und 23.26 Uhr. Fährt der los, 23.27 Uhr, wie lange ist der gefahren? Der ist eine Minute zugefahren?
Also der erste Notruf kurz kam darauf. Von diesen Anwohnern, die halt die Schreie gehört haben. Und der Willi hat dann erst angerufen, als er zu Hause war, logischerweise. Okay. Also da kommen dann mehrere Notrufe sozusagen zusammen. Die Polizei ist alarmiert und nicht mal eine Viertelstunde später biegt der Streifenwagen Roland 19 in den Weg am Bahndamm ein. Also es ist so ein kleiner Weg, der parallel an diesem Bahndamm herführt. Die drei Beamten wissen durch die Augenzeugen aus dem Zug nicht nur wo, sondern auch nach wem sie Ausschau halten müssen. Laut Personenbeschreibung handelt es sich um einen Mann um die 1,80 Meter mit zurückgekämmten dunklen Haaren, einer dunklen Jacke und einem weißen Rollkragenpullover. Die Streife fährt den Weg hinunter, immer am Bahndamm entlang, hinter dem sich ein Gewerbegebiet erstreckt. Auch die Brachfläche am Ende des Weges suchen die Polizisten mit dem Fernlicht des Streifenwagens ab, ohne jemanden zu sehen. Doch auch nach einer zweiten Runde um den Bahnhof und durch das Gewerbegebiet können die drei niemanden entdecken, weder den mysteriösen Angreifer noch die Frau, die da geschrien haben soll. Und auch die Anwohner, die die Polizisten befragen, haben nichts gesehen. Und so beendet die Polizei den Einsatz um kurz nach Mitternacht ohne Ergebnis. Nur wenige Kilometer entfernt, in Fegesack, warten in diesen Minuten Kams Eltern auf die Rückkehr ihrer Tochter. Als das Mädchen auch nach Mitternacht nicht nach Hause kommt, macht sich ein ungutes Gefühl bei ihnen breit. Das passt nicht zu der sonst so zuverlässigen 17-Jährigen. Direkt am nächsten Morgen macht sich Kams Vater Gerhard, der beim zivilen Bevölkerungsschutz arbeitet, selbst auf die Suche nach seiner Tochter. Doch weder Kamens Freundin noch die Mitarbeiter im Miramichi haben nach 23 Uhr noch etwas von Kam gehört oder gesehen. Noch am selben Tag meldet ihre Familie Carmen Kamper bei der Polizei als vermisst. Jetzt beginnen für die Familie quälend lange Stunden und Tage voller Ungewissheit, in denen sich Hoffnung und Angst immer wieder abwechseln. Diese Zeit endet am 4. Mai 1971 mit einem Funkspruch, der auch Gerhard Kamper auf der Arbeit erreicht. Auf einer Wiese, nur 150 Meter vom Bahnhof entfernt, wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie liegt zwischen Büschen und Gestrüpp auf genau der Brachfläche neben dem Gewerbegebiet, die die drei Polizisten im Streifenwagen kurz nach der Tat mit Lampen abgesucht haben. Die Tote trägt eine helle, hochgeschobene Bluse und schwarze, zerrissene Shorts. Es ist eindeutig Carmen. Eine erste Untersuchung ergibt, dass die 17-Jährige vergewaltigt und gewürgt wurde. Dann hat der Mörder viermal mit einem Messer auf sie eingestochen. Die Stiche wurden Carmen beigefügt, als sie im Sterben lag oder schon gestorben war. Darunter auch ein Stich direkt ins Herz.
Eieiei, das ist ja ganz schön grausam.
Mhm.
es ist doch auch wieder so ein bisschen so, wie ich bei dir im Podcast gelernt habe. Mhm. Das ist so wieder so ein bisschen übertriebenes Töten, ne? Oder wie? Also
ja,
kann man daraus nicht ableiten, dass das einer macht, der so ganz sicher gehen will, dass jemand tot ist, aber eigentlich davon keine Ahnung hat?
Ja, spricht zumindest dafür, weil sie war eigentlich höchstwahrscheinlich schon tot oder auf dem Weg dahin durch das Würgen. Ja. Aber ja, das spricht eigentlich für den unerfahrenen Täter. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist, ab wie vielen Messerstichen man sozusagen von Übertöten spricht. Aber es wirkt so, als wollte da jemand absolut sicher gehen, dass das Opfer wirklich tot ist. Ja, da hast du recht.
Also grausam.
Ja.
Meine Güte.
Aus der furchtbaren Ungewissheit von Carmens Familie ist grausame Realität geworden. Sofort nimmt die Polizei die Ermittlungen in dem Mordfall auf, der bald über die Grenzen Bremens hinaus bekannt sein wird. Ziemlich schnell verbreiten sich die Informationen über den Mord an Carmen Camper über Radio und Zeitung in ganz Bremen. Und so melden sich in den ersten Tagen Dutzende Zeugen, die Carmen vor ihrem Tod gesehen haben, darunter Gastwirte, Wachleute und Anwohner. Einige von ihnen wollen Carmen am Abend des 1. Mai auf dem Weg zum Bahnhof mit zwei Männern gesehen haben. Angeblich soll Carmen mit den beiden Männern in die Kneipe Parkgaststätte unweit des Bahnhofs eingekehrt sein, um dort noch eine Kleinigkeit zu essen. Die Untersuchungen der Gerichtsmedizin widerlegen diese Beobachtung jedoch kurze Zeit später. Eine andere Spur führt die Ermittler zu der nur 300 Meter vom Miramichi entfernte Justizvollzugsanstalt Bremen-Oslepshausen. Dort sitzen oder saßen zu dieser Zeit einige Schwerverbrecher ein, die für eine solche Tat in Frage kommen würden. Die Ermittler überprüfen alle Insassen, die kurz vor dem 1. Mai entlassen wurden oder an diesem Abend Freigang hatten. Ohne Erfolg. Und so weiß die Polizei nach wochenlanger Ermittlungsarbeit eigentlich nur eins. Irgendwo auf den 9 Minuten Fußweg vom Miramichi bis zum Bahnhof Oslepshausen, vorbei an ein paar Kneipen und Gaststätten, muss Carmen ihrem Mörder begegnet sein. Nicht mal eine Belohnung in Höhe von 10.000 Mark, eine für damalige Verhältnisse ziemlich hohe Summe, bringt neue Erkenntnisse. Fast 4 Monate nach dem Mord stapeln sich die Akten zu dem Fall bei der Polizei, doch keiner der Hinweise scheint zum Täter zu führen. Ein Hinweis scheint den Ermittlern aber besonders vielversprechend, die Spurenakte Nummer 407. Diese Akte umfasst die Aussagen der Wirtin der Kneipe zum Bahnhof, die auf dem Weg vom Miramichi zum Bahnhof liegt. Die Wirtin berichtet, dass am Abend des 1. Mai ein Mann Mitte 30 mit dunklen Haaren und einem weißen Pulli bei ihr im Laden gewesen sei. Weil der Mann seine Getränke nicht zahlen konnte, habe er ihr irgendwann seinen Autoschlüssel als Pfand in die Hand gedrückt, mit dem Versprechen, mit dem Geld wiederzukommen. Ist auch etwas, was es heute wahrscheinlich eher nicht mehr geben würde.
Ja,
lass meinen Schlüssel hier.
Vielleicht eigentlich ganz gut, dass er generell, wenn er da sturzbetrunken rausmarschiert, seinen Autoschlüssel schon mal da lässt.
Richtig, ich habe auch erst gedacht, es wäre, weil er betrunken war, aber er hat wirklich gesagt, ja, ich habe gerade die Kohle nicht dabei und hier hast du meinen Autoschlüssel und ich bringe dir das Geld, wenn ich den Autoschlüssel
abhole. Wobei ich mir vorstellen kann, auf dem Dorf wahrscheinlich absolut gang und gäbe, total möglich, aber sie kannte den ja offensichtlich
nicht. Sie kannte den nicht, genau, und dieser ziemlich betrunkene Mann habe die Kneipe um kurz vor 23:30 in Richtung Bahnhof verlassen, doch der Mann kommt nicht zurück, um seine Schulden zu bezahlen, weder am nächsten Tag noch in den kommenden 3 Monaten. Also geht die Wirtin zur Polizei und ihre Aussage landet als Spur 407 in der Akte. Zu dem Schlüsselbund gehören neben einem Autoschlüssel eines Opel Kadett auch ein einfacher Schlüssel für eine Zimmertür. Die Ermittlungen ergeben, dass dieser Zimmerschlüssel von einer Essener Firma hergestellt wurde. Umgehend weitet die Polizei ihre Ermittlungen bis nach Essen aus und sucht nach dem zum Schlüssel passenden Opel Kadett, um den verdächtigen Zechpreller zu finden. Als das alles zu nichts führt, geht die Polizei im September 1971, also 4 Monate nach dem Mord, mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Die Zeichnung zeigt einen Mann mit dichten, dunklen Haaren und einer dunklen Brille. Er trägt eine dunkle Jacke und einen weißen Rollkragenpulli. Dieses Bild wird in Zeitungen in ganz Deutschland abgedruckt. Gleichzeitig überprüfen die Ermittler in den kommenden Wochen hunderte Opel-Kadett-Fahrer. Doch auch das führt zu nichts. Die heiße Spur im Mordfall Carmen Camper wird wieder kalt. Mittlerweile geht das Jahr 1971 auf sein Ende zu und trotz mehr als 1000 Spurenakten gibt es immer noch keinen Hinweis auf den Mörder. Also versucht es die Bremer Polizei mit einem Auftritt in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst.
Ja, krass. Aber klar, damals waren die Möglichkeiten natürlich noch beschränkt. Also mit dem DNA-Test hätte man das wahrscheinlich ganz schnell regeln können. Mhm. Und Opel Kadett, stelle ich mir vor, ist damals ein Auto wie VW Golf.
Ja.
Tausende, Hunderttausende, ne? Also sehr gängig. Aber witzig, dass so ein Autoschlüssel, hätte ich gedacht, dass man den mit einer Seriennummer konkret einem Auto zuordnen kann. Kann man wahrscheinlich mittlerweile auch, ne?
Ich glaube, heute geht das, weil aber das ja auch bestimmte Funkfrequenzen sind natürlich. Und so Codes und so. Ja, aber es
und da war es aber irgendwie ein Schlüssel in Plastik und ja, dass das nicht geht, ne? Verrückt. Aber ja, Aktenzeichen XY ist natürlich auch damals wahrscheinlich schon eine Bank gewesen.
Absolut.
Hat es denn was gebracht?
Nee, es gehen zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung ein, aber eine heiße Spur ist nicht dabei. Erst 2 Jahre später, im Mai 1973, kommt wieder Bewegung in die Ermittlungen durch einen Zufall. Ein junger Polizeimeister, der zur Mordkommission abgeordnet wurde, blättert nochmal durch die Akte 407, also die mit dem mysteriösen Opel-Fahrer aus der Kneipe. Bei der Beschreibung des Täters, dunkle Haare, dunkler Anzug, weißer Pullover, klingelt es bei den Polizisten. Genau so sah der Fahrer eines roten Opel Kadett mit Essener Kennzeichen aus, den er bereits im Dezember 1970, also vor dem Mord, also knapp so ein halbes Jahr vor dem Mord, kontrolliert hatte. Also was ist das auch für ein krasses Gedächtnis von dem Polizisten?
Absolut, 4 Jahre später.
Ja, dass dem dann einfällt so, ah ja, da hatte ich doch mal
wieder. Das war aber ein Bremer Polizist?
Es war ein Bremer Polizist, aber... Ne,
deswegen weil, fällt ihm natürlich auf, Essener Kennzeichen.
Ja klar. Genau, und wissen wir ja auch, Essener Kennzeichen, also diese Firma da von dem Zimmerschlüssel, das war ja auch Essen, also, da passte irgendwie, da fallen die Teilchen so. Das ist ja lustig,
dass ihm jetzt einfällt und nicht vielleicht, also wenn da so viele Beamte beteiligt waren und die Stadt sogar über die Bremer Stadtgrenzen hinaus, hatte er da irgendwie ein Sabbatical oder was?
Nee, er hat gerade angefangen. Der ist ja junger Polizeimeister, der war wahrscheinlich gerade erst im Dienst, scheinbar dann erst von dem Fall was mitbekommen. Und ne, er erinnert sich eben an diesen Fahrer, den er damals kontrolliert hat. Und dieser Opel, den er damals kontrolliert hatte, wird später beschädigt gefunden. Und der Polizist kann sich sogar an den Namen des damaligen Fahrers erinnern. Otto Becker. Wie sich herausstellt, hatte Becker den roten Opel einem Freund geklaut, war ohne Führerschein mit dem Wagen durch die Gegend gefahren, hatte das Auto nach seinem Unfall einfach stehen gelassen und ist abgehauen. Macht man sich auch beliebt im Freundeskreis.
Toll, ja, ist bei uns gang und gäbe. Ja. Machen wir gerne. Dann auch kaputt zurückgeben.
Genau.
Okay, oder gar also nicht ist der zurückgeben. Ja aber erfasst. Hacken muss er.
Genau.
Fahrerflucht und haben sie
ja Daten, genau. Sie haben einen Kandidaten, aber interessant ist, dass er eben das Auto hat er zurückgelassen, aber den Schlüssel hat er behalten. Und genau diesen Schlüssel hatte er dann, also der Bäcker am 1. Mai 1971, der Wirtin zum Bahnhof als Pfand für seine nicht gezahlten Biere in die Hand gedrückt.
Was für ein Trottel.
Ja, ist nicht so schlau.
Gott sei Dank.
Oder es ist schlau, weil er ja, da ist ja eh kein Auto mehr dran, sozusagen, an dem Schlüssel, ne? Also kann er gut als Pfand abgeben. Das Auto braucht er eh nicht mehr. Und relativ schnell finden die Ermittler heraus, dass Otto Becker vorbestraft ist und in Bremen lebt. Außerdem passt er, wie gerade schon gesagt, mit seinen dunklen, dichten Haaren, seinen knapp 1,80 Meter Größe und seiner Brille zu der Beschreibung des Täters von Willi Behrens, dem Zeugen aus dem Zug. Aber ist Otto Becker auch der Mörder von Carmen Kamper? Am 4. Juni 1973 vernimmt die Bremer Polizei den 35-jährigen Bauarbeiter zum ersten Mal. Ich weiß noch genau, wie ich dahin kam zur Polizei, erinnert sich Becker später in einem Interview mit Radio Bremen. Da habe ich sie ausgelacht. Dir wird das Lachen noch vergehen, haben die Kriminalbeamten dann zu mir gesagt. Jetzt wird Otto Becker doch unsicher, obwohl er sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Polizei ihn wirklich ernsthaft verdächtigt. Schließlich ist er schwul und lebt das auch ganz offen aus. Warum sollte er also eine junge Frau sexuell missbrauchen? Also bleibt er weiter kooperativ und stellt sich höflich den Fragen der Beamten. Die beginnen schon nach wenigen Minuten, ihn zu duzen und ihn über die Tatnacht auszufragen, zum Beispiel zu seinem seltsamen Verhalten in der Kneipe. Becker räumt ein Alkoholproblem zu haben und in der Nacht des 1. Mai in dem Lokal zum Bahnhof gewesen zu sein. Auch die Schlüssel habe er in dieser Nacht an der Theke liegen gelassen. Als die Polizei ihn fragt, warum er diese nie abgeholt hat, erklärt er, er habe schließlich die Zeche geprellt und sich deshalb nicht wieder dorthin zurückgetraut. Die Ermittler werden nun konkreter und fragen ihn, ob er an dem Abend eine dunkle Jacke und einen weißen Rollkragenpullover getragen habe. Otto Becker kann sich kaum erinnern, schließlich ist die besagte Nacht mittlerweile mehr als 2 Jahre her. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, was ich letzte Woche Montag anhatte.
Nee, also natürlich
das
nicht.
Kann man also eigentlich das nicht wissen. Ne? Trotzdem streitet er aber auch nicht ab, solche oder ähnliche Klamotten getragen zu haben, was ja auch logisch ist, wenn du dich nicht erinnerst. Also ne,
ja,
können Sie ausschließen, dass Sie vor 3 Jahren weißen Rollkragenpullover, ne? Also kannst du natürlich nicht. Ich war der Vernehmung einfach nicht gewachsen, wird Otto Becker später in einem Interview sagen. Trotzdem ist der Bauarbeiter die ganze Zeit davon überzeugt, bei der Aufklärung eines Mordes zu helfen. So stimmt er sogar zu, ein Foto von sich in den Zeitungen veröffentlichen zu lassen. Becker ahnt nicht, dass die Beamten sich zu diesem Zeitpunkt sicher sind, dass er der Mörder ist. Also er denkt wirklich noch, er ist Zeuge und hilft da irgendwie und eigentlich sind die sich schon total sicher, der ist es und wir müssen ihn jetzt irgendwie überführen. Als sich nach der Veröffentlichung des Fotos von Otto Becker sogar noch mehr Zeugen melden, die ihn zusätzlich mit der Tat in Verbindung bringen, lädt die Polizei ihn Ende Oktober ein zweites Mal zu einer Vernehmung vor. Dieses Mal wird Becker mehr als 12,5 Stunden befragt. Dabei steigt der Druck auf den 35-Jährigen immer weiter. Die Ermittler behaupten Becker gegenüber zum Beispiel, wenn sie zugeben, in der Nacht des 1. Mai 71 in der Nähe des Bahnhofs in Oslepshausen gewesen zu sein, dann müssen sie auch die Schreie der Camper gehört haben. Das ist einmal eine Behauptung, die mal so in den Raum stellen. Otto Becker fühlt sich mehr und mehr in die Ecke gedrängt und wird immer ängstlicher. Irgendwann versprechen ihm die Beamten, wenn du zugibst, die Schreie gehört zu haben, dann darfst du nach Hause gehen.
Boah, das ist natürlich jetzt wahnsinnig grenzwertig. Also, ja, da ist ja das, was man leider öfter erlebt. Ne? Der Druck auf den Ermittlungen ist riesig, sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Sicherlich fordert die Bevölkerung auch irgendwann bei so einem fürchterlichen Fall, dass da jetzt irgendwann mal ein Täter präsentiert wird. Und jetzt denken sie, haben sie einen. Es ist die einzige Spur, die sie haben, die 407. Und jetzt greifen sie natürlich zu unlauteren Mitteln. Also das ist ja ganz klar. Man darf natürlich nicht sagen, wenn sie zugeben, dann darfst du nach Hause gehen. Dass sie ihn duzen, ist eigentlich schon nicht korrekt. Warum sitzt kein Anwalt neben ihm? Ja, weil er wahrscheinlich nicht dran denkt, nicht danach fragt. Ne? Aber also wenn er sich dann mit dem Anwalt hinwetzt und der Anwalt sagt, du sagst einfach gar nichts, dann passiert ihm nichts, ne? Weil sie haben ja keinen konkreten Beweis.
Ne, sie wissen, dass er in der Kneipe war oder dass er die Zeche geprellt hat, aber sagt ja gar nichts.
Sagt ja gar nichts, das reicht ja nicht.
Überhaupt nicht. Es gibt eben diese Zeugenaussage, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, von diesem jungen Mann aus dem Zug, der jemanden gesehen hat, der so aussah wie der Becker. Klar, aber das ist
natürlich, also wissen wir ja auch, 1000 Verhandlungen schon in einer dunklen Nacht gesehen. Ja. Wie viele Meter waren sie entfernt, war eine Zugscheibe dazwischen, bla bla bla. Genau. Sind sie sich jetzt immer noch ganz sicher? Schwierig.
Ich sehe schon, du bist sehr True Crime erfahren.
Du, ich habe den besten Lehrer.
Ja, also es ist tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber wenn wir uns jetzt heute, ich habe es extra nachgeschlagen, Paragraf 136a der Strafprozessordnung anschauen, da sind eben die verbotenen Methoden bei einer polizeilichen Vernehmung aufgeführt und da steht zum Beispiel, die Freiheit der Willensentschließung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Ermüdung, war ja in dem Fall über 12 Stunden vernommen, oder durch Täuschung. Und eine Täuschung war es ja, ne? Wenn sie da waren, müssen sie es gehört haben. Und diese zwei Punkte können eigentlich ja beide zutreffen, so oder so. Irgendwann ist eben Otto Beckers Widerstand gebrochen. Man darf auch nicht vergessen, dass er ein einfacher Mann ist, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber das ist niemand, der sich mit so Vernehmungsmethoden und sowas auskennt, der vielleicht auch gar nicht weiß, dass er gar nichts sagen muss, ne, in dem Moment. Und dann sagt er halt, ja, okay, ne, also er bricht dann so ein bisschen zusammen und gibt zu, dass er die Schreie von Carmen Camper gehört hat.
Er war ja auch noch sturzbetrunken.
Er war noch sehr betrunken.
Und er hat sexuell eigentlich eine andere Orientierung, weil er auch gesagt hat, später im Interview, dass er sich relativ sicher war, also was wollen die von mir?
Genau das.
So, also, das heißt, er wiegt sich in Sicherheit, ne?
Eigentlich schon und da ist es eben so, er kann sich eigentlich an gar nichts erinnern, weil er eben so betrunken war und dann sagt er irgendwann, weil die ihm, auch das kennen wir, ja, weil er denkt, dann ist es vorbei, ja gut, ich habe eben die Schreie gehört und genau das wird ihm dann zum Verhängnis. Zwei Wochen nach der Vernehmung, am 13. November 73, wird Haftbefehl gegen Otto Becker erlassen. Erst jetzt erkennt der 35-Jährige, in welcher Situation er sich befindet. Sofort versucht er, seine Aussagen gegenüber der Kripo zu widerrufen. Becker sagt, er habe während der Vernehmung nur die Polizisten zufriedenstellen wollen, um schnell wieder entlassen zu werden. Doch mittlerweile gibt es immer mehr Indizien gegen ihn. Bei einer Gegenüberstellung identifiziert der Zeuge Willi Behrens ihn als den Mann, den er aus dem Zug auf dem Bahndamm mit der jungen Frau gesehen hat. Otto Becker wird immer verzweifelter. Aus der Untersuchungshaft heraus schreibt er einen Brief an den renommierten Bremer Strafverteidiger Heinrich Hannover. Dieser übernimmt die Verteidigung des 35-Jährigen und ist schnell von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Später sagt er über die Situation, der arme Otto Becker hatte sich schon um Kopf und Kragen geredet, als ich das Mandat übernahm. Er war den Vernehmungsmethoden der Kripo nicht gewachsen und die haben das rücksichtslos ausgenutzt. Was man auch verstehen kann, wenn die irgendwie davon überzeugt sind, einen Täter zu überführen und jetzt endlich denjenigen zu haben, der die Carmen Camper umgebracht hat, führt aber eben dazu, dass der Prozess gegen Otto Becker startet, und zwar im November 1974. Zwei Monate später, am 14. Januar 1975, spricht das Bremer Landgericht Otto Becker schuldig am Mord und der Vergewaltigung von Carmen Kamper. Das Schwurgericht stützt sein 87-seitiges Urteil vor allem auf dem fehlenden Alibi des 35-Jährigen und natürlich auf die Aussage von Willi Behrens, der Becker mit dem späteren Opfer gesehen haben will. Weil Otto Becker in der Tatnacht stark betrunken war, geht das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus und reduziert Beckers Strafe von lebenslang auf nur, und ich hoffe, man hört die Anführungsstriche, 12 Jahre und 3 Monate.
Ja, völlig absurd. Also wer würde heutzutage ein Verfahren noch so laufen? Ja, wahrscheinlich wundert man sich.
Mhm. Ja. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen.
Naja, aber wenn dieser Herr Hannover, wahrscheinlich wirklich, wenn er früher dabei gewesen wäre, hätte er eben ihm gesagt, ey, du sagst jetzt nichts mehr, und dann wäre es wahrscheinlich nie zu dem Verfahren gekommen. Also es ist ja wirklich auf wackeligen Beinen. Ne,
dass sehr wackelig.
Da ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin überhaupt dieses Verfahren eröffnet, wundert mich schon. Aber dass sie es durchkriegen, ist natürlich irgendwie absurd. So, und seine sexuelle Orientierung spielt überhaupt keine Rolle?
Nee, nicht wirklich. Also man muss natürlich sagen, es ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, dass ein schwuler Mann eine junge Frau tötet und
aus sexuellen
Motiven, wie auch immer. Ja, aber das macht die Tat natürlich deutlich unwahrscheinlich. Also in seinem Fall ist eben ganz klar, der ist schwul. Das bestätigen auch alle Zeugen, er hat immer schwul gelebt. Das Gericht hat sich so ein bisschen beholfen bei dem Urteil und haben da reingeschrieben, dass der Becker sich mit seinen damals 34 Jahren vielleicht noch gar nicht sicher war, wirklich schwul zu sein oder dass er einfach bisexuell ist.
Er ist ja erst 34.
Okay,
das ist wirklich absurd.
Ja, also man merkt, dass denen der Widerspruch auch aufgefallen ist und sie dann versucht haben, so ein bisschen...
Nee, also mit 34.
Da weiß man das nicht. Nee. Ne? Also ist aus heutiger Sicht halt komplett Banane. Aber wir sollten vielleicht auch mal über die Qualität der wohl wichtigsten Zeugenaussage sprechen, nämlich der von Willi Behrens. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Der hat die Tat aus einem anfahrenden Zug beobachtet, aus mehreren Metern Entfernung und bei ziemlich schlechten Lichtverhältnissen. Das war ja nicht irgendwie Hauptbahnhof, sondern er hat auf diesen dunklen Bahndamm da geguckt. Und eben genau dieser Zeuge, der halt mit diesen schlechten Lichtverhältnissen für Bruchteile von Sekunden was gesehen hat, der soll jetzt mehr als 2 Jahre später sagen, ob Otto Becker der Mann war, den er damals gesehen hat. Genau das kritisiert auch Beckers Verteidiger Heinrich Hannover. Auf einer Pressekonferenz erklärt er, eine Justiz, die wegen so schwachen Indizien hin ein Urteil wegen Mordes aussprechen kann, kann jedem Bürger zum Verhängnis werden. Und da steckt ja sehr viel Wahrheit drin, weil es hätte dir und mir genauso gut passieren können.
Ja, absolut. Also wenn es reicht, dass du irgendwie betrunken in der Kneipe bist und nicht bezahlen kannst und natürlich dann kein Alibi hast, weil du wahrscheinlich nach Hause gehst und pennst.
Ja, genau.
Das ist schon ziemlich absurd.
Ja, also der Verteidiger will natürlich in Revision gehen und stürzt sich deshalb auf das Urteil und die Protokolle und Akten des Falls. Hannover selbst bezeichnet den Mordfall Kamper später als einen der wichtigsten in seinen insgesamt 41 Jahren als Strafverteidiger. Und tatsächlich kommt ihm der Zufall zur Hilfe und er entdeckt einen Formfehler. Bei Revision, da geht es gar nicht darum, ob die beim Urteil irgendwie, keine Ahnung, ein Fehlurteil gemacht haben, sondern geht es wirklich erstmal um Formfehler. Also hat das Gericht formelle Fehler bei der Urteilsfindung gemacht. Und das ist oft eben schwer nachzuweisen, weil Gerichte genau wissen, wie man keine Formfehler begeht.
Sollten sie auch eigentlich nicht.
Ja, aber in dem Fall haben sie wirklich einen ganz dicken Fehler gemacht. Also nochmal kurz zur Erklärung, ne? Revision, da geht es nicht darum, neue Beweise zu finden, also die das Urteil jetzt irgendwie erschüttern oder ändern könnten. Neue Beweise kommen eben nur in einem Wiederaufnahmeverfahren zum Tragen. In der Revision dagegen geht es vor allem um Verfahrensfehler. Und genau auf einen solchen Formfehler stößt Anwalt Heinrich Hannover. Beim Urteil gegen Otto Becker war das Bremer Gericht schlicht und einfach falsch besetzt. Statt einer der ausgelosten Schöffinnen hatte in dem Prozess ihr Ehemann auf der Richterbank Platz genommen. Yes. Bremen, also, da passiert was.
Ich möchte mich fast mal für meinen Heimatstadt entschuldigen. Völlig absurd. Wie? Also du, Schätzchen, dir geht's heute nicht so gut. Ich gehe da mal hin und regel das für dich.
Richtig. Aber nicht nur einen Tag, sondern der saß da dann die ganze Zeit.
Und das fällt dann aber auch niemandem auf. Ich gehe doch mal davon aus, dass auch vorher was verlesen wird. Sind denn Chefin so und so anwesend? Nee, ich bin nicht, meine Frau ist nicht da, aber ich mach das. Ja, alles klar hier.
Hä? Ist einfach 2 Monate scheinbar niemandem aufgefallen. Oder die haben gedacht, ach, ist ja blöd, jetzt den Prozess zu vertagen. Machen wir jetzt einfach mal und vielleicht kommen wir damit durch. Spoiler, sind sie halt nicht.
Ja, sind sie halt nicht.
Meine ist auch ganz interessant. Also ich habe jetzt den Namen bewusst aus Persönlichkeitsgründen nicht genannt, wer da irgendwie in dem Prozess saß, aber es ist einer, der später in der Bremer Politik sehr aktiv war.
Der Richter?
Nee, der Schöffe, der für seine Frau eingesprochen.
Wirklich?
Ja.
Okay,
ja.
Geil.
Kann man ja vielleicht
das
mal.
Das möchte ich googeln.
Kann man vielleicht mal googeln. Also logischerweise hat der Anwalt damit einen absoluten Revisionsgrund gefunden, weil ja, es kann natürlich nicht sein, dass da irgendwelche Schöffen einfach ausgetauscht werden. Und er kann sich auch sicher sein, dass der BGH das Urteil gegen seinen Mandanten Otto Becker aufhebt. Doch ungefähr zur selben Zeit, also im Frühjahr 1975, kommt noch ein weiterer Zufall ins Spiel, der den Fall in einem komplett neuen Licht erscheinen lässt. Im damaligen Sitz der Bremer Polizei am Wall hat der junge Richter auf Probe Lothar Spielhoff gerade beim Kriminalkommissariat angefangen. Also so eine Art ja, Richterpraktikum, wo du so alle Stationen mal ein bisschen durchläufst und dabei eben auch bei der Kriminalpolizei. Ein Kollege schlägt Spieler vor, im Aktenraum mal die alten Akten im Fall Carmen Kamper durchzublättern, sozusagen als Übung. Nach einiger Zeit platzt es aus Spieler heraus, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der junge Jurist ist zufällig auf die sogenannte Spurenakte 59 und damit auf einen völlig neuen Verdächtigen in dem Fall gestoßen. Irritiert hat mich diese Spurenakte deshalb, weil sie auf einen anderen Täter hinwies, der im ersten Verfahren überhaupt keine Rolle spielte, erinnert sich der Jurist Spielhoff später in einem Interview. In Spurenakte 59 liest Spielhoff zum ersten Mal von dem Verdächtigen Helmut Harinek. Der ist damals in Bremen als Frauenheld bekannt, der vor allem hinter besonders jungen Frauen her ist. Außerdem ist er mehrfach vorbestraft. Zum Zeitpunkt des Mordes hat Harinek als Aushilfskellner im Miramichi gearbeitet, kannte also das Opfer Carmen Kamper. Auch am 1. Mai, also am Abend des Mordes, hätte Helmut Harinek eigentlich im Miramichi arbeiten sollen, aber er erschien nicht zum Dienst. Und nur wenige Tage nach dem Mord an Carmen bringt er einen Anzug zur Reinigung, den er nie wieder abholt. All diese Hinweise machen Helmut Harinek mindestens genauso verdächtig wie den verurteilten Otto Becker. Lothar Spielhoff erzählt einem Kumpel von seiner Entdeckung, der zufälligerweise in der Anwaltskanzlei von Heinrich Hannover arbeitet. So wird dann auch der Verteidiger auf die Spurenakte 59 aufmerksam. In einem Interview mit der Taz beschreibt Hannover diesen Moment später als gleich zwei Glücksfälle, wie sie in 100 Jahren vielleicht einmal vorkommen.
Also guter Zufall, freut mich für den verurteilten Becker, der es ja offensichtlich, gehe ich jetzt irgendwie mal frech davon aus, nicht gewesen ist, aber absurd, also ich meine, der Heinrich Hannover scheint ja ein sehr renommierter Anwalt zu sein. Wieso hat der denn nicht dann einfach einen Haufen Leute, die alle diese Sachen durchlesen? Wieso muss da erst so ein Probedude kommen, der das irgendwie entdeckt? Also das ist völlig absurd.
Das ist komplett absurd, aber wie gesagt, er hat ja erstmal es mit einer Revision versucht und Revision ist wahrscheinlich das Einfache von beiden.
Ja gut,
und
aber im Vorfall des Falls gehst du doch eigentlich alle Sachen durch, alle tausend Sachen und sagst, Moment, stopp, hier übrigens, da ist noch dieser Typ.
Ja.
Wir brauchen also den Prozess hier gar nicht anzufangen. So.
Ihm selbst lag diese Spurenakte 59 gar nicht vor, also dem Verteidiger.
Aber hat man da nicht Akteneinsicht?
Ja, der hat Akteneinsicht, aber diese Akte ist verloren.
Ach komm, leck mich am Arsch.
Ja. So, müssen wir in diesem Podcast vielleicht was piepen.
Ja, muss man das piepen?
Nein, das muss man nicht piepen. Wäre aber lustig, wenn ausgerechnet in der Folge mit Johannes Strates das allererste Mal bei Verbrechen von nebenan was gepiept wird. Ja. Also wenn ihr es gehört habt, was er gesagt hat, wir haben es nicht gepiept. Nein, also wirklich, also das ist ganz seltsam. Also der Spiegel berichtet damals von ominösen Umständen. Es kann aber auch sein, dass es wirklich einfach Schlamperei war. Also Helmut Harinek gehörte bei den Ermittlungen direkt nach dem Mord, also 1971, schon zum Kreis der Hauptverdächtigen, weil es gibt ja einiges, was ihn verdächtig macht. 1972 wird dann ein neuer Oberstaatsanwalt mit dem Fall betraut und dabei soll diese Akte über Harinek irgendwie verloren gegangen sein und die ist dann erst nach dem Urteil 1975 wieder aufgetaucht. Das heißt, auch der Heinrich Hannover hatte gar keine Möglichkeit, die zu sehen, weil die war praktisch in der Gerichtsprozessvorbereitung.
Also völlig absurd. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass diese Akten durchnummeriert sind. Von
normalerweise
schon. 1 bis 1000. Ja. Dann guckst du die 58 und sagst, so ist die 59. Ja, die ist nicht da. Ja, wieso ist die denn nicht da? Also da wird man doch im Zweifel auch schon stutzig, wenn dann von 1000 Akten eine fehlt. Also da müsste man dann doch auch, welcher Polizist war denn dafür verantwortlich? Ja. Was ist denn da los?
Ja.
Ist das zufällig ein Kumpel oder keine Ahnung?
Genau, es wird nie aufgeklärt. Also das ist ganz, ganz seltsam, was da jetzt genau passiert. Es kann wirklich ein dummer Zufall gewesen sein, muss es aber nicht. Also wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Interessant ist aber, dass derjenige, der es sozusagen rausgefunden hat, per Zufall, nämlich der Lothar Spielhoff, der Richter in Ausbildung, dass der die Konsequenzen dieser Entdeckung tragen muss. Er wird zum Leiter der Kripo gerufen und, wie er selbst sagt, gewaltig zur Schnecke gemacht. Spielhoff muss seine Ausbildung bei der Polizei auf der Stelle abbrechen. Also der Überbringer der schlechten Nachricht ist der Schuldige.
Wirklich, ne?
Anstatt dass man
das ist Wahnsinn.
Sich darüber Gedanken macht, wie sowas passieren kann, führt am Ende so oder so dazu, dass der BGH das Urteil gegen Otto Becker aufhebt am 30. Oktober 1975. Becker ist aber bereits vorher aus der Haft entlassen worden, wahrscheinlich weil da schon sich abgezeichnet hat, dass er es einfach wirklich nicht gewesen sein kann. Knapp ein Jahr später, am 4. November 1976, beginnt dann der Prozess gegen Becker ein zweites Mal, weil er muss ja sozusagen noch offiziell freigesprochen werden. Ja. Dabei kommt auch heraus, dass der Zeuge Willi Behrens bei seiner Aussage, dass Otto Becker definitiv der Mann gewesen sein soll, den er auf dem Bahndamm gesehen hat, doch nicht ganz so objektiv war. Behrens erklärt vor Gericht, er wäre wohl voreingenommen gewesen, als er Otto Becker aus einer Gruppe von 4 oder 5 anderen Männern heraus identifizieren sollte. Schließlich sei Becker der einzige der Männer gewesen, der in Handschellen aus einem Polizeiwagen herangeführt wurde.
Meine Güte, da muss man ja fast lachen, wenn es nicht so tragisch wäre. Aber also viel trotteliger kann man ja eigentlich...
Wie kann sowas passieren?
Wirklich?
Ja.
Ja.
Also,
ja,
ne, der hat gedacht, ist auch logisch, also es gibt viele Aussagepsychologen, die halt, ich glaube, man nennt es Vorführung, also wenn Verdächtige vorgeführt werden, was man auch so aus den Filmen kennt, ne, also einer von den 5, wer könnte es gewesen sein, ne, also erinnern Sie sich an jemanden, dass es oft da schon so eine Art Framing stattfindet, ne, weil man davon ausgeht, okay, bei den 5 muss jetzt definitiv ja der dabei gewesen sein, der es war, also Zeugen werden, ohne dass sie beeinflusst werden wollen, werden dadurch schon beeinflusst, also wenn du jetzt sagst, das sind 5 Männer, ne, es war ein Überfall, schauen Sie sich die mal an, war das einer von denen.
Ja.
Würdest du jetzt als Zeuge Johannes im Hinterkopf denken, einer von denen muss es gewesen sein?
Also eigentlich müsste man sagen, 15 Leute, man stellt erstmal 5 dahin, die es nicht waren, dann stellst du nochmal 5 dahin, vielleicht war einer dabei und dann
vielleicht war es auch nicht dabei.
Und dann zeigt er auf 3 Leute und du sagst, okay, komm, vergiss es.
Ja, aber du würdest bei den 5 Leuten gehst du davon aus, dass einer von denen muss
dabei sein. Also ist die Chance schon mal 1-5, ist ja schon mal einfach Wahnsinn eigentlich.
Genau. Und selbst wenn du dir nicht sicher bist, weil du möchtest ja vielleicht auch den Ermittlungen helfen, sagst du so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war's.
Ja.
So, und das führt dann natürlich zu sowas in dem Fall.
Wenn einer Handschellen trägt, dann könnte es sein.
Ja, also in diesem zweiten Prozess spricht Beckers Verteidiger Heinrich Hannover natürlich auch über die Spurenakte 59 und den Verdächtigen Helmut Harinek. Der sitzt zu dieser Zeit bereits wegen anderer Delikte im Gefängnis. In dem zweiten Prozess wird Harinek von mehreren Zeugen belastet, die aussagen, er habe ihnen gegenüber den Mord an Carmen Kamper gestanden. Am 13. Dezember 1976 muss Helmut Harinek dann selbst als Zeuge aussagen. Dabei zieht Verteidiger Hannover eine weitere Überraschung aus dem Ärmel. Also das ist auch wieder so ein Fall, wo du denkst, wenn ich das jetzt als Drehbuch irgendwo abliefere, wird mir das keiner glauben.
Ja.
Aber ne, surprise, surprise. Hannover ist auf ein Romanmanuskript gestoßen, das Harinek einige Jahre vor dem Mord geschrieben hat. Darin beschreibt er, wie 2 junge Männer eine junge Frau mit einem Messer zum Sex zwingen, genau wie der Täter es am Abend des 1. Mai 1971 mit Carmen Kamper gemacht hat. Es traf ins Schwarze. Es las sich wie ein Drehbuch für den Mord an Carmen Kamper und es war der vorweggenommene Freispruch für Otto Becker, erinnert sich einer der Gerichtsreporter, die damals dabei waren, später in einem Interview. Helmut Harinek dagegen beteuert seine Unschuld. Der Text sei rein fiktional und habe nichts mit seinen echten sexuellen Vorlieben zu tun. Hat man ja auch schon bei anderen Sängern gehört, die fiktionale Texte schreiben.
Absolut.
Die nichts mit
hat natürlich nichts damit zu tun.
Hat nichts damit
zu tun.
Nein. Für das Gericht reicht das zwar nicht aus, um Harinek als Mörder von Carmen Kamper anzuklagen, was ja auch irgendwie ein bisschen logisch ist, weil du kannst ja erstmal in Texten alles schreiben, was du willst. Aber im Prinzip hat der Verteidiger Heinrich Hannover sein Ziel erreicht. Otto Becker wird freigesprochen und erhält auch eine Haftentschädigung. Der Fall Kamper geht als Trauma der Bremer Justiz in die Geschichte ein. Oder wie Heinrich Hannover es später in einem Interview sagen wird, die Geschichte der Strafjustiz ist in erster Linie eine Geschichte ihrer Irrtümer.
Ja, also wirklich sehr trottelig ermittelt und wahnsinnig viel Fehler gemacht. Eigentlich alles, was man falsch machen kann. Ist ja wirklich, also da sind ja so viele Irrtümer dabei, es reicht ja eigentlich für 5 Fälle.
Ja, total.
Aber
Also ja. Die waren ja fleißig, ne? Sogar tausend Spurenakten, die haben da alles durchsucht, aber dann am Ende daraus dann ja die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, das ist irgendwie
sich einfach gelungen. Auf den Falschen festgelegt und dann alles so hingedreht, dass es eben passt. Also gut für Otto Becker, aber ändert natürlich noch nichts daran, dass man immer noch nicht weiß, wer Carmen Kamper umgebracht hat.
Genau, und eben auch der Harinek, der wird auch nicht verurteilt, dafür reicht es eben nicht. Das heißt also, ja, man weiß es nicht.
Ist natürlich sehr unbefriedigend, gerade für die Familie des Opfers. Dann.
Ja, das ist für die absolut.
Also was für Wahnsinnsjahre. Ich meine, es scheint ja die ganze Zeit in Medien gewesen zu sein, der Fall. Ja. So, dann wird jemand verurteilt, dann Revision, dann kommen alle möglichen anderen Sachen, dann steht jemand anders, ist ja wahrscheinlich öffentlich gewesen,
ja, klar,
im Fokus, der sitzt eh schon im Gefängnis, aber für andere Sachen. Jetzt wird der natürlich nicht verurteilt, weil es nicht reicht.
Ja.
Also deutet ja schon einiges in die Richtung.
Ja, es ist für die Familie ganz, ganz, ganz schlimm. Carmens Vater Gerhard kommt nie über den Tod seiner Tochter hinweg und stirbt im Januar 2008, ohne jemals zu erfahren, wer Carmen ermordet hat.
Krass.
Diese Frage wird sich erst ziemlich genau 40 Jahre nach dem Mord klären. Bei der Bremer Mordkommission gibt es ein Sprichwort, das sich dieses Mal dann tatsächlich bewahrheitet, nämlich der Täter steht schon in der Akte.
Ach, mal. Kannte ich noch nicht, das Sprichwort.
Ja, ich kannte es auch noch nicht, aber es ist, Bremen hat scheinbar interessante
Sprichworte. Ja, es ist einiges los.
Es ist einiges los in Bremen. Ja, es hat dann doch 40 Jahre gedauert.
Verrückt. Danach wurde das echt dann Mitte der 70er geschlossen und gesagt, ja gut, dem können wir es nicht nachweisen, der war es nicht.
Ist dann zu den Akten gelegt worden.
Verrückt.
Und dann nach so langer Zeit passiert auf einmal wieder was.
Gut.
Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem. Mittlerweile ist es Frühjahr 2011. Der Mord an Carmen Kamper ist ziemlich genau 40 Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich natürlich vieles geändert. Die Disco Miramichi gibt es schon lange nicht mehr. Und auch die beiden Verdächtigen Otto Becker und Helmut Harinek sind bereits verstorben, genau wie Carmens Vater. Und natürlich auch viele Zeugen. Ne? Also
ja,
da lebt halt fast keiner mehr. Oder die, die noch leben, erinnern sich nicht mehr dran.
Ja.
Am Bahnhof in Oslepshausen erinnert nur noch der Name einer Seitenstraße, der Carmen-Kamper-Weg, an den Mord aus den 70ern. Auch Kriminalhauptkommissar Kai-Christian Höchel, damals Mitte 40, hat noch nie etwas von dem Fall gehört, als er ins Bremer Mordkommissariat wechselt. Sein neuer Chef schlägt ihm vor, sich doch erstmal mit einem Cold Case zu beschäftigen und drückt ihm die Akten aus dem Fall Kamper in die Hand. Insgesamt 13 Aktenordner mit mehr als 1000 Spuren, Tatort- und Porträtfotos. So langsam wird Kommissar Höchel klar, dass dieser Fall mehr ist als eine normale Mordermittlung. Carmen Kamper ist nach wie vor eine offene Wunde in der Bremer Polizei und Justiz. Unterstützung bei seinen Ermittlungen bekommt Höchel von einem Kollegen und von Staatsanwalt Uwe Picard, der bereits seit Jahren mit dem Fall vertraut ist. Und wieder ist es eine über Jahre übersehene Spur, die ein ganz neues Licht auf den Fall wirft. In Spurenakte 135 finden die Cold Case-Ermittler einen Hinweis auf einen weiteren Tatverdächtigen, den Wachmann Hermann R., damals 34 Jahre alt. Der hat am Tatabend Dienst in der Nähe des Bahnhofs Oslepshausen. Hermann R. beginnt seine Schicht an diesem Abend wie immer um 22 Uhr. Dabei geht er jede Nacht mehrfach denselben Weg. Also so ein Wachmann, der praktisch bei mehreren Firmen angestellt ist und von Firma zu Firma geht und dann bei jeder Firma so eine Stechuhr betätigt, um nachzuweisen, dass er wirklich vor Ort gewesen ist. Eigentlich müsste Hermann R. an diesem Abend gegen Mitternacht auch die Kontrolluhr bei der Firma Backmann betätigen, aber das tut er nicht. Außerdem gibt es Zeugen, die den damals 34-Jährigen auf seinem Moped gesehen haben wollen, als er gerade in den Weg zum Bahndamm einbiegt. Als 1971 der Bahndamm untersucht wird, an dem der Zeuge Behrens, also der aus dem Zug kamen und ihren Mörder gesehen haben will, finden die damaligen Ermittler neben einer Zugfahrkarte nach Bremen-Nord, die wahrscheinlich Carmen gehört hat, auch ein Stofftaschentuch. Die Ehefrau von Hermann R. sagt damals aus, dass das Taschentuch ihrem Mann gehört. Also so sind sie praktisch auf die Spur gekommen über die alten Zeugenaussagen. Als die Ermittler die Frau nach den Sexvorlieben ihres Mannes fragen, sagt sie ihnen, alles sei ganz normal. Außerdem sei ihrem Ehemann so ein Mord nicht zuzutrauen. Damit scheint für die Ermittler von damals die Sache erledigt zu sein und sie wenden sich anderen Verdächtigen zu, zum Beispiel Otto Becker.
Eieiei. Okay, also irgendwie ja auch absurd, dass wenn er da nachts die Stechuhr bei der Firma nicht drückt, werden die ihn ja am nächsten Tag gefragt haben, also hör mal zu, mein Freund, ne, wir bezahlen dich dafür. Ja. Was ist los? Und dass sie das dann nicht der Polizei gemeldet haben, weil, also ich sag mal, wahrscheinlich kam man, wenn man da in der Umgebung war, an dem Fall ja nicht vorbei. Also sie können ja nicht sagen, davon haben wir nicht mitbekommen.
Das stimmt. Er wird sogar von der Polizei befragt. Und sie fragen ihn genau das, was du dich jetzt eben gerade gefragt hast. Also was hat er da gemacht? Und zwar eben kurz nach der Tat, da kommt er sogar in Polizeigewahrsam für ganz kurze Zeit, weil er so verdächtig ist. Aber er hat für die Tatzeit ein Alibi, das zwar ziemlich schwach ist, aber das ihm die Ermittler auch nicht widerlegen können. Er sagt nämlich damals, ich, Hermann R., habe nicht ordnungsgemäß Dienst verrichtet, sondern habe bei einer anderen Firma, zu der ich Zugang hatte, auf dem Tisch gelegen und dort geschlafen. Okay. Also hat er ein Päuschen gemacht in seiner Nachtschicht. Außerdem gibt es auch bei ihm eine Gegenüberstellung mit dem Augenzeugen aus dem Zug. Doch Willi Behrens kann Hermann R. nicht als den Mann identifizieren, den er mit Carmen am Bahndamm gesehen hat. Vielleicht, weil er nicht in Handschellen aus dem Polizeiauto reingeführt wurde. Also diese Spur wird dann damals nicht weiterverfolgt, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Wenn du so viele Spuren hast, dann irgendwann musst du dich ja auf jemanden konzentrieren, wo du eher das Gefühl hast, der ist es. Und deswegen landet diese Akte dann irgendwo im Archiv und wird erst 40 Jahre später wieder entdeckt und fällt eben in die Hände von Hauptkommissar Höchel und Staatsanwalt Picard.
Das heißt, auch wieder ein wahnsinniger Zufall, ne?
Ja,
also das ist der dritte Zufall. Guck dir doch mal einen Cold Case an, ich gebe dir mal hier den hier. Schau mal rein, da. Die Akte ist so schön dick.
Ja.
Und der sieht das und liest sich das auch gewissenhaft durch. Also absurd. Was tun die jetzt, die Polizisten?
Ja, das ist eben die große Schwierigkeit, weil ich habe ja gerade schon gesagt, es ist jetzt 40 Jahre später. Das heißt, sie müssen jetzt erstmal mit den Tatortspuren arbeiten, die damals gesammelt wurden. Und zwar mit Hilfe moderner Forensik. Das ist ja ganz oft so bei Cold Cases, dass die dann Jahrzehnte später dann doch noch gelöst werden können, weil sich die Technik einfach verbessert hat. Aber auch da gibt es wieder ein Problem. Auf Anweisung eines früheren Staatsanwaltes wurden sämtliche Beweisstücke aus dem Fall Carmen Camper schon in den 90er Jahren vernichtet.
Warum?
Man weiß es nicht. Zum Beispiel auch das Stofftaschentuch von Hermann R. Uwe Picard beschreibt die Situation später so: Es war ein absolutes Fiasko, wenn man die Akten liest und weiß, normalerweise müssen die Beweisstücke sehr lang aufbewahrt werden. Aber vor diesem Problem standen wir nun. Also alles, was irgendwie helfen könnte, den Fall nach so langer Zeit zu klären, ist vernichtet worden. Und wieder kommt den Ermittlern ein Zufall zur Hilfe.
Natürlich.
Ich weiß, also in diesem Fall ist, glaube ich, jetzt der 100. gefühlt, aber ein guter Zufall. Mehrere Haare, die auf dem Kleid von Carmen Camper gesichert wurden, landeten damals zur weiteren Untersuchung beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Und die haben die Sachen nicht weggeschmissen. Nur dadurch haben sie, also diese Haare, als einziger forensischer Beweis aus dem Fall bis ins Jahr 2011 überlebt. Damit könnten die Ermittler den Täter überführen, also beauftragen sie einen DNA-Abgleich. Zur gleichen Zeit kommt Hauptkommissar Höchel ein Verdacht. Bei den bisherigen Ermittlungen war man davon ausgegangen, dass Carmens Mörder ihr zum Bahndamm gefolgt war und sie dort überwältigt hatte. Also dass der Bahndamm der Tatort ist und da das alles passiert ist. Allerdings hatten Carmens Schuhe kaum Kratzer an den Sohlen aufgewiesen. War die damals 17-Jährige also wirklich selbst über den Schotter gelaufen? Kann man sich ja vorstellen, wenn man über so Bahnschotter läuft, das ist nicht so gut für die Schuhe. Und noch etwas, auf den alten Tatortfotos kommt Höchel komisch vor. Carmens Leiche lag nämlich auf dem Rücken mit dem linken Arm nach oben weggestreckt, als sie entdeckt wurde. Für das Opfer eines Sexualdeliktes eine äußerst ungewöhnliche Haltung. Diese Position erinnert den Hauptkommissar an seine Erste-Hilfe-Ausbildung, wie er später in einem Interview erzählt. Es gibt da eine Möglichkeit, wie man Verletzte transportiert. Wenn man dann die Person ablegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie genau wie Carmen Camper gefunden wird. Wurde Carmens Körper also nach ihrem Tod von ihrem Mörder über der rechten Schulter getragen und dann am späteren Fundort abgelegt? Das ist jetzt eben der Verdacht, den sie haben. Um das zu überprüfen, entscheiden sich Uwe Picard und sein Team zu einem aufwendigen Schritt. Ende April 2011 stellen die Ermittler bei ähnlichem Wetter und Lichtverhältnissen die Nacht des Mordes nach. Dafür hat die Staatsanwaltschaft den Bahnhof von Oslepshausen sperren lassen und einen kompletten Zug von der Deutschen Bahn gemietet. In dem Zug sitzen mehrere Ermittler und auch die Rechtsanwältin von Carmens Mutter Lydia. Sie sollen mit eigenen Augen prüfen, was die Zeugen aus dem Zug damals wirklich von der Tat sehen konnten. Außerdem versuchen mehrere Polizistinnen, die Carmen in Größe und Statur ähneln, mit Originalschuhen aus den 70ern Carmens Weg auf dem Bahndamm nachzustellen. Das Ergebnis: Carmen kann nicht selbst über den Schotter gelaufen sein. Sie wurde wahrscheinlich erst nach ihrem Tod zum späteren Fundort der Leiche getragen und dort abgelegt. Tatort und Fundort sind also nicht, wie man 40 Jahre lang angenommen hat, identisch. Und jetzt ist natürlich das Ding, was sagt uns das? Beziehungsweise welche Frage müsste man sich jetzt stellen als Ermittler?
Ja, natürlich erstmal, wo ist denn Carmen dann umgebracht worden? Also wo ist die Tat, wo hat sie stattgefunden? Das erweitert natürlich auch nochmal den Kreis und im Zweifel auch potenzielle Täter.
Ja, aber noch wichtiger, glaube ich, ist die Frage nach dem Warum. Weil,
ja,
ne, stimmt. Warum
geht... Du bist doch intelligenter als ich, wusste es.
Danke. Ja, warum geht der Mörder das Risiko ein? Der hat ja scheinbar, wenn man von der Auffindesituation ausgeht, die Leiche über der Schulter durch die Nacht geschleppt. Das ist ja ein großes, großes Risiko.
Klar.
Vor allem, weil er davon ausgehen muss, dass die Polizei schon nach ihm sucht, weil die Schreie eben zu hören waren. Und genau dieser Fakt, dass da so ein großes Risiko eingegangen wurde, lenkt den Verdacht noch mehr auf den Wachmann Hermann R. Wenn der nämlich bei seiner damaligen Vernehmung gelogen hat und nicht irgendwo in einer Firma ein Nickerchen gemacht hat, dann müsste er in der Tatnacht um kurz vor 23:30 auf seiner Tour auf dem Weg zum Bahndamm gewesen sein. Dort ist er dann auf Carmen Kamper getroffen, das ist zumindest die Hypothese. Und vielleicht hat sie ihm ja anfangs vertraut, weil Hermann R. so eine Uniform trägt, die irgendwie ein bisschen offiziell aussieht. Und hier in der Nähe des Zuges muss der Wachmann die 17-Jährige angegriffen und missbraucht haben, so wie es der Zeuge Willi Behrens aus dem Zug beobachtet hat. Dabei wirkt der Wachmann Carmen so stark, dass sie ohnmächtig wird. Vielleicht ist sie zu diesem Zeitpunkt auch schon tot. Doch Hermann R. kann ihren Körper nicht einfach hier liegen lassen. Und das ist jetzt das Interessante, ja. Denn jeder weiß, dass er ungefähr zu dieser Zeit an genau diesem Weg sein muss, weil das auf seiner Kontrollroute liegt. Jeder andere hätte die Leiche einfach liegen gelassen, erklärt Staatsanwalt Uwe Picard, nur Hermann R. nicht. Also schleppt Hermann R. Carmens Körper weg und versteckt ihn fürs Erste in einer der leeren Lagerhallen, die er eigentlich bewachen soll. Genau deshalb kann die Besatzung des Streifenwagens Roland 19, die schon eine Viertelstunde später vor Ort ist, nichts entdecken, auch nicht am späteren Fundort der Leiche. Weil genau diese Brachfläche am Ende der Wiese, da wo sie hinleuchten, da wird später die Leiche gefunden, ist natürlich die Frage, haben die nicht genau hingeguckt? Doch, sie haben genau hingeguckt, die Leiche war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Also er hat sie da noch nicht abgelegt. Er versteckt sie sozusagen in dieser Halle und legt sie erst später dort ab, als die Polizei abgezogen ist. Das ist allerdings nur eine Theorie, eine zugegebenermaßen ziemlich logische. Handfeste Beweise haben Staatsanwalt Picard und Hauptkommissar Höchel dafür nicht. Doch dann kommt endlich das Ergebnis des DNA-Abgleichs. Treffer. Damit ist nach 40 Jahren endlich klar, der Mörder von Carmen Kamper heißt Hermann R.
Krass. Was für ein Märtyrium. Absurd, aber am Ende doch ein Glücksfall, dass er die Akte nochmal aufgemacht hat und diesen DNA-Abgleich, wovon wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass das dann jetzt möglich ist und dass eben so DNA-Beweisstücke auch so lange überleben.
Wenn sie nicht irgendwo vernichtet werden.
Ja, genau. Aber es gab ja so viel Zufälle und Glück bei dem Fall, dann doch absurd. Und der Hermann R., der lebt aber noch.
Nein, das ist das Schlimme daran. Hermann R. muss sich für den Mord an Carmen Kamper nie verantworten. Er ist bereits 2003 an einer durch Alkoholmissbrauch ausgelösten Krankheit verstorben, allein in seiner Wohnung. Seine Leiche wurde erst nach Tagen gefunden. Also der hat, falls das irgendwie tröstlich ist, auch kein besonders schönes Leben gehabt.
Nee. Naja, ich meine, im Zweifel, er musste ja auch mit der Tat leben.
Richtig.
Vielleicht hat das ja einfach auch wahnsinnig zugesetzt.
Ja. Aber es ist natürlich schon so, gefühlt gibt es dann in dem Fall keine Gerechtigkeit, es gibt kein Verfahren, die Eltern werden nie erfahren, ob ihre Tochter leiden musste, warum der das genau gemacht hat. Ne? Also das ist einfach.
Spricht man nochmal mit seiner Frau oder sowas? Nee.
Da ist nichts herauszufinden. Also ich weiß gar nicht, ob die zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, aber ist dann doch irgendwie so eine Mischung. Ne? Also es ist einerseits gut, dass es diese Aufklärung gibt, aber halt auch ganz tragisch, weil es keine Gerechtigkeit gibt, wenn es überhaupt in so einem Fall eine Gerechtigkeit geben kann.
Total, es kommt irgendwie zu spät.
Ja, also ja, Und ich kann ja noch mal zum Ende ein bisschen erzählen, was aus den anderen geworden ist. Otto Beckers Verteidiger Heinrich Hannover, der damals den größten Bremer Justizskandal aufgedeckt hat, der ist im Januar 2023 in seinem Heimatort Worpswede im Alter von 97 Jahren verstorben.
Das gibt's doch gar nicht. Kennst du, ne? Da komme ich nun her.
Ach, Worpswede, stimmt, da kommt ja, der Freddy sicher. Auch her.
Ja, Worpswede ist doch mein Heimatdorf. Da habe ich natürlich 20 Jahre gelebt, aber trotzdem, wobei du hast den Namen abgeändert, ne?
Oder der heißt Verteidiger der, heißt Heinrich Hannover.
Der heißt Heinrich Hannover. Ich habe wirklich
du mal deine schon Eltern fragen
noch nie so? Von dem gehört, aber meine Eltern müssen den ja in
aber
so einem kleinen
ist ja nicht so groß, ne?
Nein.
Das ist so eine Künstlerkommune.
Also wenn wir da von den 70er Jahren reden, da haben ja. da 4000 Leute gewohnt. Ja. Und wenn da einer ein bekannter Anwalt war, dann kennen die den auf jeden Fall. Aber ja. allein der Nachname sagt mir schon gar nichts. Das,
ist aber auch, muss man an der Stelle mal sagen, Heinrich Hannover ist ein großartiger Name. Ich ja, weiß, super Name. Er klingt ja. wie abgeändert, aber er heißt Spitze, wirklich
aber
so.
Aber guck mal, in Worpswede wird man nämlich 97 Jahre alt und ist ein guter Typ, der Justizskandale aufdeckt. Das ja. alles nur an meinem Dorf.
Ja, das ist genau, das ist represent. Ich weiß schon, ja. warum ich den Fall für dich ausgesucht habe. Lothar Spielhoff, du erinnerst dich an diesen ja. damals jungen Richter in Ausbildung, der die verlorene Spurenakte 59 wiederentdeckt hat und dafür mächtig Ärger bekommen hat. Der macht zum Glück trotzdem Karriere. Er wird Präsident des Bremer Rechnungshofes und geht 2009 in den Ruhestand. Obwohl Präsident des Bremer Rechnungshofes ist wahrscheinlich auch nicht jemand Vergnügen. Aber,
klingt stressig, aber es ist natürlich auf der Karriereleiter bist du mächtig nach oben gekommen.
Genau, es hat seiner Karriere zumindest nicht geschadet.
Immerhin.
Auch Staatsanwalt Uwe Picard, der den Fall Carmen Kamper nach 40 Jahren endlich gelöst hat, ist mittlerweile im Ruhestand und hat zuletzt in Berlin gewohnt. Für Carmens Familie hat die Lösung des Falls endlich ein bisschen Frieden gebracht. Mutter Lydia sagt damals einer Zeitung, mein Kind kehrt nicht zu mir zurück, doch meine Carmen hat endlich Gerechtigkeit erfahren. Darüber bin ich froh. Psychologische Betreuung hat die damals fast 80-Jährige, also zum Zeitpunkt, als der Mord dann geklärt wurde, Lydia Kamper nie in Anspruch genommen. Diese Angebote gab es damals einfach nicht. Sie ist nach dem Mord an ihrer Tochter so schnell wie möglich in ihren Job bei Hertie zurückgekehrt, um den Schmerz zu betäuben. Und doch besucht Lydia Kamper die beiden Prozesse gegen Otto Becker bzw. Helmut Harinek, um endlich Gewissheit über das Schicksal ihres Kindes zu bekommen. Jetzt, nach mehr als 40 Jahren, hat sie endlich diese Gewissheit bekommen. Ihr Ehemann Gerhard dagegen kann den Tod seiner Tochter nie überwinden und stirbt, ohne die Lösung des Mordfalles selbst zu erleben. Im Herbst 2011 bekommt Lydia Kamper dann Besuch von Staatsanwalt Uwe Picard und Kriminalhauptkommissar Kai-Christian Höchel. Mehr als 2 Stunden erzählen die beiden der alten Dame alles, was sie nach all den Jahren herausgefunden haben. Auch Carmens jüngerer Bruder, inzwischen 51 Jahre alt, ist extra für diesen Nachmittag angereist. Der Wachmann war für mich immer verdächtig, erklärt Lydia Kamper den Ermittlern. Als Staatsanwalt Picard sie fragt, warum, antwortet Carmens Mutter, Bauchgefühl.
Puh, ja, traurig.
Ganz, aber ja, ganz schlimm. Ja.
Eltern haben manchmal diesen siebten Sinn. Das ist ja verrückt, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Aber ja,
krass. Ja, aber zumindest hat sie dann zum Ende erfahren dürfen, was mit ihrer Tochter passiert ist.
Ja, das ist wirklich, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Aber ja.
Und das zeigt auch mal wieder, wie unterschiedlich Leute mit solchen Schicksalsschlägen umgehen. Ne? Ja. Weil das habe ich ja schon öfter im Podcast thematisiert. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, weil man sagt, ja, wie kann die denn jetzt direkt wieder arbeiten gehen, nachdem ihre Tochter ermordet wurde? Aber manchen Leuten hilft das. So,
total. Ja. Ich meine, es gibt doch auch diese Geschichte, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, da kommt der Polizist rein und erzählt der Frau, dass die Tochter tot ist, sie geht erstmal Kaffee kochen oder so. Ich weiß nicht, hast du das erzählt? Aber,
ja.
Wo ich auch immer denke, natürlich, also Übersprungshandlungen können alles Mögliche sein und natürlich gibt es keine richtige und angebrachte Art zu trauern, sondern jeder löst es eben auf seine Art und Weise, weil man in dem Moment natürlich so überfordert ist und der Organismus damit nicht umgehen kann.
Ja.
Also muss er sich irgendwo reinstürzen und für manche ist es natürlich wahnsinnige ausgelebte Trauer, aber manche können das eben auch nicht.
Total.
Also Arbeit, völlig gängiges Modell, ne, was Leute machen, dass sie sich in Arbeit stürzen, in Ablenkung.
Ja, nicht nur bei solchen Fällen, sondern ich glaube auch, wenn es einem psychisch nicht gut geht. Also ich bin auch so jemand, der dann, wenn er gerade eine schwerere Zeit hat, irgendwie eher mehr arbeitet als weniger. Wobei andersrum wahrscheinlich schlauer wäre. Also,
es kommt auch an.
Ja.
Also ich bin, bei mir ist es auch so, dass wenn es mir nicht so gut geht, fange ich an, Songs zu schreiben. Und dann kommen eben oft die bisschen tiefergehenden raus.
ist das echt so ein Ding, oder ist das ein Musiker-Klischee? Weil zum Beispiel Adele hat ja irgendwie alle ihre großen Songs durch Liebeskummer oder irgendwie sowas, also dass aus Traurigkeit oft die besten Dinge erwachsen,
ja,
sozusagen.
Also bei mir ist es ganz eindeutig so, dass ich manchmal schon denke, scheiße, mir geht's jetzt schon so lange gut. Jetzt muss ich doch mal irgendwas tun. Ja, also man kann sich natürlich in bestimmte Emotionen auch reinfühlen und reindenken irgendwann, ja klar. Aber es ist schon so, dass traurige Erlebnisse natürlich anders verarbeitet werden. Wir haben gerade eine Platte gemacht und da habe ich irgendwie in 5 Minuten einen Song geschrieben über den Krebstod eines Freundes. Mhm. Und das war dann der auf der Tour irgendwie, die wir im Januar gespielt haben, die Leute auch am meisten mitgenommen hat. Und das ist natürlich auch jeden Abend ein wahnsinnig trauriger Moment für mich.
Ja.
Gehe da irgendwie dann durch, ist irgendwie auch ein bisschen therapeutisch, aber war natürlich einer der traurigsten Momente der letzten Jahre.
Ja.
Ja, das gibt's schon.
Ist spannend, ne? Weil es eigentlich fast mit allen Künstlern, die ich so kennenlerne, also egal, ob das jetzt aus dem Bereich Comedy ist oder Schauspieler oder auch Musiker, dass das oft aus Schmerz erwächst. Die Kunst in Anführungsstrichen.
Ne? Ja, bei Schauspielern kenne ich das auch ganz viel. Hm? Ja, gerade wenn die sich auf Rollen vorbereiten, dass sie dann sehr in den Emotionen auch drin hängen, wenn sie dann eben auch eine traurige Rolle spielen.
Ja.
Ja, gehört vielleicht dazu, dass man einfach dichter an seinen Emotionen dran ist.
Mhm. Ja, also bei mir schlägt
das Pendel immer mehr nach oben, aber eben auch mehr nach unten aus.
Ja.
Das ist irgendwie ganz, ganz normal. Ich kenne das schon von mir und wenn man das dann akzeptieren kann und sich so akzeptieren kann, dann hilft es sehr.
Ja, ich wollte jetzt gerade mal kurz einen Bogen zurückschlagen. Wir sind jetzt beide gemeinsam nach Bremen gewandert oder dann am Ende auch nach Worpswede, deine Heimatstadt. Bremen ist jetzt da in dem Fall nicht ganz so gut weggekommen, also zumindest die Justiz in dem Fall.
Gar nicht, nee. Also 70er Jahre, ich bin mir sicher, ich hoffe, dass es heutzutage da anders läuft. Es ist offensichtlich echt eine Verkettung von...
Ja.
Also unglückliche Zufälle wäre wahrscheinlich übertrieben, eher schlampige Zufälle mit, weiß ich, vielleicht großem Druck, dass man jetzt einen Verdächtigen präsentieren muss und dann... Im Überfluss der Hinweise untergegangen. Ich glaube, da wird natürlich heute auch digitaler, strukturierter mit umgegangen. Ich weiß nicht, ob eine digitale Akte so schnell verloren geht. Und DNA-Proben, ja, also solche Fälle kannst du natürlich heute mit DNA-Abgleich innerhalb von einer Woche lösen.
Ne? Wahrscheinlich wäre das so, ja. Du hättest dann die Haare gefunden, hättest die Verdächtigen alle
zum Test gehabt.
Genau, die hatten alle, ja, stimmt.
Ja,
wobei, ich habe ja in diesem Podcast gelernt, ne, Rückschaufehler im Nachhinein entscheidet es oft einfacher, als es in dem Moment dann erscheint. Ja, aber ja, da hast du recht, wahrscheinlich hätte man diesen Fall wirklich heute innerhalb von 1-2 Wochen gelöst. Abschlussfrage, weil ich die ja immer allen Leuten stelle, die in meinem Podcast sind. Würde man jetzt gar nicht denken, bei dem, wie man dich sonst so auf der Bühne oder im Fernsehen sieht, dass du so ein Crime-Fan bist. Was glaubst du, wo kommt das her?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also man liest ja über True Crime Fans die verrücktesten Sachen, ne, dass es viel Podcasts eben auch von Frauen gehört werden, die sagen, hier zu Hause fühle ich mich so sicher und hier ist es okay und das sind die bösen Sachen, die irgendwie nicht passieren. Ich lese auch gerne Krimis als Bücher und bin doch immer fasziniert von solchen Sachen. Ja, wahrscheinlich ist es die Faszination an dem Bösen, ne? Was es ja schon immer irgendwie gegeben hat. Und ich glaube, letztens hat es bei dir auch im Podcast jemand gesagt, irgendwie, dass in den Menschen immer gut und böse ist und bei manchen schlägt das Böse eben mehr aus und so. Und das finde ich natürlich schon irgendwie spannend. Und deswegen höre ich True Crime.
Weil man sich ja auch immer, zumindest geht es mir so ein bisschen, fragt, wie hätte ich mich entschieden in der Situation und hätte mir unter anderen Umständen, wenn ich anders aufgewachsen wäre, wenn ich andere Weggabelungen in meinem Leben genommen hätte, vielleicht wäre ich auch auf der, in Anführungsstrichen, bösen Seite gelandet. Ne? Also das ist ja auch immer so eine Auseinandersetzung, finde ich, mit einem selbst.
Ja, total. Das fragt man sich bei solchen Sachen natürlich immer. Bei sowas ist es so, dass man, glaube ich, an ungefähr 45 Ausfahrten denkt, so wahnsinnig weit weg von einem selbst, das ist so pervers und so. Das, was ich mich da frage, ist, wenn ich in diesem Zug gesessen hätte, ich hätte die Notbremse gezogen.
Ja,
und das würde man heutzutage auch machen. Notbremse ziehen, scheiß drauf, ob der schon ein paar Sekunden fährt.
Ja.
Im Abteil rumschreien und sagen, alle raus, da passiert gerade was. Ja. Dann steigen, lass es 4 Leute sein, die aus diesem Zug steigen und der Typ rennt sofort weg, ist doch klar. Also das ist wieder dieses Zivilcourage-Ding. Also es ist ja gut, dass er das Fenster aufmacht und rausguckt. Aber wenn er alleine aus dem Fenster rausschreit wie ein Irrer, so, dann weiß der Typ, der ist, also was machst du da für einen Scheiß? Ja. Dann haut der ab. Also
wahrscheinlich schon.
Der wäre ja wahnsinnig. Oder wenn er sieht, der Zug hält an. Allein das reicht doch schon, wenn der nicht rausfährt.
Ja. Wobei du wahrscheinlich diese Gedanken wird Willi Behrens ja auch gehabt haben, ne?
Ja.
Also der wird sich wahrscheinlich auch jahrelang damit auseinandergesetzt haben, mit dem Gedanken, hätte ich das verhindern können.
Klar, ja. Zivilcourage, direkt handeln, können wir jetzt hier leicht bequem von diesem Tisch empfehlen, aber immer alle anderen, die in der Situation sind, mit ins Boot holen.
So. Das hilft auf jeden Fall. Das ist, und Leute direkt ansprechen, sagen nicht hier, man müsste mal, sondern sie mit dem schwarzen Pulli und dem weißen Aufdruck, mitkommen. Komm doch mal her, mitkommen, genau. Ja. Ja, das stimmt. Aber du hast recht, es ist immer von außen natürlich leichter zu urteilen, vor allem wenn man, wie hier, um jetzt einen schönen Bogen zu schlagen, in einem wunderschönen Studio sitzt.
Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Das ist so ein bisschen mein Gramuselstudio, wo ich auf der einen Seite die ganzen Gitarren und Bässe und so lager für die ganzen Tourneen, aber auch sehr viel Songs schreibe, aufnehme, Schreibesessions habe und so. Ja, genau. Ich habe in dem Raum habe ich zum Beispiel Ich lass für dich das Licht an eingesungen.
Wirklich?
Ja.
Boah. Dann möchte ich gleich noch so eine kleine Gesangsstunde.
Ja, kriegst du.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, also man muss, wir haben jetzt heute praktisch dein neues Podcast-Setup hier eingeweiht.
Was ein Tisch ist, zwei Stühle und
Du hast hier Kerzen hingestellt.
Ja, ich habe sogar eine Duftkerze angemacht.
Richtig, richtig schön.
Oh, du bist süß.
Der hat es ganz, ganz romantisch gemacht für uns. Johannes, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch.
Und ja, ich würde sagen, du darfst nochmal wiederkommen.
Yes, vielen Dank. du darfst auch gern zu Konzerten kommen.
Sehr gut.
Ciao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.